Hallo und herzlich willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung.
Richtig, und das ist, und da spannen wir den Bogen wieder zum Anfang, eine Vermittlungsaufgabe. Also da finde ich, da kommt Gestaltung und Vermittlung zusammen, weil da geht es darum, dass Informationen gesendet werden, dass wir schauen, wie kommt ein Wissen von A nach B, aber auch natürlich, wie kommen Akteure in den Diskurs, die vielleicht bisher noch gar nicht drin sind.
Ja, heute rede ich mit Gabriel Dörner. Gabriel ist Communicator, Designer und Co-Creator in Arts and Science. So beschreibt er sich selbst und das gibt auch ganz gut wieder, wie viele Hüte er letzten Endes aufhat in den Projekten und Arbeiten, die er auch in dieser Folge vorstellen wird. Denn zunächst einmal hat er Kommunikationsgestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar studiert, dort mit Schwerpunkt Grafik und Editorial Design sowie Didaktik. Und abgeschlossen hat er dieses Studium mit einem interdisziplinären Forschungsprojekt unter dem Titel Ästhetik der heilsamen Orte, ein wirklich großes, komplexes Projekt, das auch gefördert wurde vom Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Und in diesem Projekt, über dieses Projekt haben wir uns tatsächlich erst kennengelernt. Er hat da ja eine Lehrveranstaltung mitorganisiert, ein Buch herausgegeben. Über all das werden wir im Rahmen dieser Folge reden. Und nach diesem Projekt, nach diesem ersten Studium, hat er jetzt dann zunächst einmal Lehraufträge gehabt und war selbstständig tätig als Kommunikationsgestalter und war dann nochmal Student im Masterprogramm Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim und spezialisierte sich dort auf Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftskommunikation und partizipative Forschungsansätze. Seit 2023 arbeitet er bei der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft im Bereich Wissenschaftskommunikation und Open Innovation Science. Und Gabriel hat wirklich eine ganze Reihe an Projekten geleitet oder daran mitgewirkt, die im Kontext von Gesundheit und Gesundheitsförderung anzusiedeln ist. Einmal natürlich, was ich schon erwähnt hatte, dieses Projekt zur Ästhetik der heilsamen Orte, aber auch später Projekte zur Wundversorgung, wo er wirklich Kommunikationsdesign nutzt als eine Art Vermittlungstool, einmal Vermittlungstool in einem Projekt, um ganz unterschiedliche Stimmen zu Gehör kommen zu lassen und letzten Endes auch im Ergebnis, dass eben das Designte, das Gestaltete als Vermittler wirkt, Gesundheit zu fördern, um Gesundheitsverhalten zum Positiven hin zu verändern. Wir werden da wirklich in dieser Folge eine ganz spannende Vielfalt erleben, Einblicke geben zu seiner Arbeit, was da die Ergebnisse waren, aber auch was die Lessons learned waren, die man sozusagen übertragen kann auf andere Arbeitsweisen und werden uns nochmal in einer ganz anderen Weise mit dem Gesundheitssystem als solches beschäftigen und welche Rolle dort Gestaltung und Gestaltende haben können. In diesem Sinne wünsche ich erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo, Gabriel. Schön, dass du da bist heute hier in dem Podcast. Wir haben ja eine gewisse Zeit gebraucht, um einen Termin zu finden für uns beide. Und ich habe mich da wirklich lang drauf gefreut, weil wir so viele Themen heute besprechen können. Und auch im Vorgespräch haben wir ja so ein bisschen überlegt, in welche Richtung wir gehen. Und so ein bisschen analog zu deiner Vita, die ja auch sehr, sehr bunt ist und sehr, sehr viele verschiedene Themen und Arbeitsbereiche abdeckt, hoffe ich, dass wir heute auch so ein bisschen das Gespräch führen. Und ich will dich gar nicht groß irgendwie vorstellen mit irgendeinem Label, weil ich glaube, du bist so vielfältig in dem, was du tust. Das will ich dir übergeben. Also erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast und stell dich am besten mal selbst vor, wie du dich bezeichnen würdest sozusagen.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich sage immer, ich arbeite an der Schnittstelle von Gestaltung und Vermittlung, weil das zieht sich irgendwie so durch, dass ich beides mache und es auch am interessantesten finde, wenn sich beides überlappt. Das heißt, was ich so merke, ist, dass ich gerne Einblicke schaffen möchte. Zum Beispiel, wenn ich Forschungsprozesse für die Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, die sonst im Verborgenen bleiben, ja, oder andere Themen. Und dafür nutze ich eben kreative Methoden, die ich aus dem Design kenne. Und dadurch möchte ich dann zum Beispiel so etwas wie Teilhabe ermöglichen, partizipative Prozesse initiieren, eben Prozesse, die einen Austausch oder einen Dialog ermöglichen. Und was mir dabei immer wichtig ist, sind so Fragen wie, wie können eigentlich Informationen vermittelt werden, sodass sie verständlich werden? Welche Sprache muss man sprechen, damit Zielgruppen das verstehen? Oder was sind überhaupt Informationen, die transportiert werden müssen? Das sind so die Fragen, die mich dabei beschäftigen.
Ja, und bei den Themen, das ist super spannend. Da sind wir ja im Endeffekt schon direkt in diesem Themenbereich gesundheitsfördernde Gestaltung. Ne? Zum einen den Aspekt der Teilhabe, wie können wir Leute einbeziehen in so einen Prozess, wie können wir denen eine Stimme geben und auch sozusagen empowern. Und das Zweite ist mit Sicherheit auch die Frage der Kommunikation und der Vermittlung von Wissen, der Reduktion von Komplexität. Ich glaube, da haben wir zwei zentrale Punkte, die sich vielleicht so ein bisschen auch durch deine Arbeit durchziehen.
Ja, genau, da stimme ich dir zu und ich finde es ganz spannend, dass ich da in den letzten Jahren die Gelegenheit hatte, in verschiedenen Projekten, aber auch jetzt eben in der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Wien, genau das einfach ganz praktisch ausprobieren konnte.
Ja, und damit können wir eigentlich direkt ins Thema einsteigen. Vor mir liegt ein Buch mit dem Titel Ästhetik der heilsamen Orte, ein ganz schönes Buch, wirklich vollgepackt mit spannenden Beiträgen. Und in diesem Buch, oder das Buch ist für mich so ein bisschen auch symbolisch für unsere Zusammenarbeit oder wie wir uns kennengelernt haben letzten Endes, weil das dokumentiert ja ein ganzes Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast mich vor vielen Jahren eingeladen, einen Vortrag zu halten und auch ein kleines Seminar zu geben an der Bauhaus-Uni in Weimar im Rahmen von einem größeren Themenkomplex zu diesem Thema Ästhetik der heilsamen Orte. Und mich hat das total beeindruckt, weil du in dieser Vielfalt von Beiträgen und auch Zugängen zu diesem Themenkomplex wirklich auch Interdisziplinarität gelebt hast und auch diese Vielschichtigkeit wertgeschätzt hast, die dieses Thema mit sich bringt. Willst du mal kurz so ein bisschen darauf eingehen, was hat es mit diesem Buch auf sich, mit diesem Projekt und vielleicht auch, was waren deine Erkenntnisse daraus?
Ja, da möchte ich gerne mal einen kurzen Rückblick machen, und zwar ins Jahr 2017, wo das alles für mich angefangen hat. Und zwar war ich damals selber einige Wochen im Krankenhaus und habe mir immer wieder gedacht, boah, was ist das für ein schrecklicher Ort? Hier kann man doch nicht gesund werden. Ich habe Tag für Tag auf ein schiefhängendes, vergilbtes Foto geschaut. Ich hatte keinen Blick nach draußen zum Fenster hinaus. Ich habe nach Untersuchungen mich nicht wieder zurück in mein eigenes Zimmer gefunden. Und da dachte ich mir dann, das kann doch besser gehen, das muss doch besser gehen. Und wenn ich hier wieder rauskomme, muss ich unbedingt ein Projekt über Krankenhäuser machen. Und es war dann ein günstiger Zufall, dass kurze Zeit später dann das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum anstand und eben die Uni in Weimar, an der ich damals studiert habe, ein großes Förderprogramm aufgelegt hat. Und die Idee war, dass Studierende Projekte einreichen können zu Themen, an denen sie gestalterisch arbeiten und forschen wollen. Und da habe ich dann gedacht, da habe ich doch letztens ein Thema entdeckt, zu dem man was machen könnte, und habe dann da einen Antrag gestellt und auch die Förderung bekommen. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Es begann dann erstmal damit, dass ich das Thema noch ein bisschen geöffnet habe, dass ich gesagt habe, Krankenhäuser sind nur ein Anschauungsbeispiel für das, was man im Gesundheitssystem gestalterisch machen kann. Ja, und dann wurde es irgendwie immer größer, bis dann eben zu dem Buch, was du vor dir liegen hast.
Ja, spannend. Ich glaube, das wurde sogar zweimal gefördert, ne? Auch einmal vom Thüringer Ministerium für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, oder wie?
Genau, es gab dann quasi für die Buchauflage nochmal eine zusätzliche Förderung. Am Anfang hat es erstmal begonnen mit der Förderung durch die Uni. Und wie gesagt, das Projekt ist dann gewachsen, und als ich dann festgestellt habe, es muss noch mehr vermittelt werden, es wäre doch schön, wenn es auch etwas gibt, das bleibt, da kam dann die Förderung für das Buch noch dazu.
Ja, das Thema von dem Buch ist ja im Endeffekt ein weites Feld, ne? Ist ja letzten Endes ja auch der Themenbereich dieses Podcasts. Und den Bogen, den hast du ja auch gespannt. Du hast ja ganz, ganz viele wirklich auch spannende AutorInnen damit aufgenommen, die ganz unterschiedliche Zugänge zu leisten oder darstellen. Willst du nochmal darauf eingehen, was ist denn bei dir so besonders hängen geblieben? Gibt es da irgendwelche Themen, die dich weiter begleitet haben, die vielleicht auch deinen Blick auf dieses Feld nochmal verändert haben?
Ich fand es total spannend, dass es super unterschiedliche Zugänge gab innerhalb des Projektes. Auch Zugänge, die ich eigentlich gar nicht so vorausgeahnt habe, weil ich mich dann immer eher als der gesehen habe, der sozusagen das Feld aufmacht, die Bühne öffnet für das Thema, und dann sind ja ganz viele Leute dazugekommen, die mitgemacht haben. Also Leute von der Uni, die darauf auch Lust haben, gestalterische Entwürfe zu machen. Leute wie du, die ich angefragt habe, da einen wissenschaftlichen Input zu geben. Und andere Akteure auch, die ich dann im Laufe des Projekts noch kennengelernt habe. Und das hat alles einen Beitrag dazu geleistet. Und allein schon von den studentischen Entwürfen, die wir dann auch in einer Ausstellung gezeigt haben, war eine sehr große Bandbreite von Produktdesign, Ideen und Konzeptionen, wie man Beleuchtung im Krankenhaus ändern kann, zu Informationsdesign, wie man eigentlich Orientierung im Krankenhaus schafft, bis hin zur systemischen Ebene. Also wie eigentlich zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen im Krankenhaus zusammenkommen und wie es baulich strukturiert sein muss, damit man da gut arbeiten kann. Aber es gab auch Leute, und das ist im Grunde auch das, was mir am meisten hängen geblieben ist, die sich damit beschäftigt haben, welche Anreize eigentlich das Gesundheitssystem setzt, wie es zu funktionieren hat, also auch von einer politischen Ebene heraus, und wie sich das quasi gestalterisch zeigt in diesem Anschauungsbeispiel Krankenhaus. Und da dann zu schauen, wie können wir auf gestalterischer Ebene, also auf dieser übergeordneten Ebene der Gestaltung von Prozessen oder der Gestaltung von Gesellschaft dazu beitragen, dass sich etwas ändert.
Ja, das wirkt natürlich relevanter denn je, wenn wir an das Krankenhausfinanzierungsgesetz denken oder auch diese Hashtags Pflegenotstand. Kannst du das vielleicht jetzt ganz ad hoc mit der Pistole auf die Brust vielleicht mal an einem plastischen Beispiel irgendwie darstellen, was das bedeutet, jetzt gerade auch diese politische Dimension, inwiefern sich da vielleicht auch Gesellschaft verändern muss, neue Zugänge zu Gesundheitsförderung, zum Gesundheitssystem bilden muss?
Mir ist aufgefallen, dass allein schon, dass das Thema präsent war, dass wir es zum Thema gemacht haben und damit auch rausgegangen sind, schon ein Veränderungsprozess stattgefunden hat oder ein Reflexionsprozess. Ich habe damals die Gesundheitsministerin in Thüringen angefragt, ob sie da irgendwie dabei sein möchte, ob sie was für das Buch beitragen möchte als sozusagen Schirmherrin. Und sie war dann auch bei der Buchpräsentation mit dabei. Und ich habe gemerkt, dass dadurch, dass wir Interesse gezeigt haben und gesagt haben, wir als DesignerInnen wollen mitmachen, wollen mitreden, dass das irgendwie schon eine Tür geöffnet hat. Und meine Wahrnehmung ist, das Projekt ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass sich da auch durchaus was tut im Gesundheitssystemsektor, aber natürlich auch im baulichen Sektor. Also ich habe inzwischen viele Beispiele gesehen von Neubauten, von Krankenhäusern bis hin zu Arztpraxen, bei denen solche Aspekte von heilsamer Gestaltung, Healing Architecture inzwischen Verwendung finden. Und ich glaube, dass es ein Trend ist, auf den wir mit dem Projekt mit aufgesprungen sind, wenn man so möchte, der sich zurzeit mehr und mehr manifestiert. Aber natürlich ist auch immer noch Luft nach oben.
Ja, also ich glaube, dem würde ich auch soweit zustimmen. Ne? Wir sehen da schon Entwicklung im Diskurs, gerade auch bei den größeren Akteuren, die stärker auch so dieses Thema Evidence-Based Design und den systemischen Ansatz, inwiefern da unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen, stärker berücksichtigen. Ich glaube aber auch, dass diese Luft nach oben, dass die schon noch gegeben ist. Und gerade wenn wir jetzt so ein bisschen außerhalb des deutschsprachigen Raums schauen, würde ich so weit gehen zu sagen, dass tut sich in manchen Ecken der Welt schon noch deutlich mehr. Ich glaube, da kann man noch mal mehr rausholen. Und dein Projekt und auch andere Projekte, auf die wir vielleicht später noch mal genauer eingehen, das sind ja ganz tolle Initiativen, die so ein bisschen zeigen, in welche Richtung das gehen kann, welches Potenzial da ja auch noch liegt und wie man das auch methodisch, wie man das erschließen kann.
Absolut, da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, dass es immer noch meistens unterschätzt wird, dass eben so etwas wie Gestaltung, Interior Design oder so das Wohlbefinden von Menschen fördern kann, dass es wirklich gesundheitsfördernde Wirkungen hat. Das ist auch etwas, was mir damals aufgefallen ist, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die wirklich in Kliniken arbeiten oder sie leiten. Und obwohl das natürlich Erkenntnisse sind, die schon total alt sind, ja, über 50 Jahre alt oder so, findet es immer noch recht wenig Anwendung und wird immer noch gesehen als, ja, nice to have, das können wir machen, wenn wir noch Geld haben. Aber dass es wirklich auch ein integraler Bestandteil von Therapie sein kann, solche Sachen zu nutzen, wie natürliche Materialien zu verwenden, naturassoziierte Farben einzusetzen und dass das wirklich medizinische, messbare Effekte hat. Das sind eben Erkenntnisse, die sich immer noch schwer verargumentieren und durchsetzen lassen.
Ja, wobei, also wenn man es aus einer finanziellen Sicht betrachtet, ist es ja manchmal auch durchaus echt erstaunlich, inwiefern total kleine Maßnahmen eine riesen Wirkung haben kann in einem bestehenden Setting auch. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Beleuchtungssituation. Klar, da kann man auch komplexe Maßnahmen ergreifen, aber manchmal genügt ja schon der Austausch von einem Leuchtmittel, wenn wir jetzt über die Temperatur und Lichtstärke nachdenken, die dann eine unglaubliche Veränderung haben kann auf ein Setting und dementsprechend auch sich auf ganz unterschiedliche Aspekte in diesem Setting auswirken können. Da, glaube ich, ist es manchmal echt überraschend, ja, wie klein da auch Maßnahmen sein können. Und wenn man das wirklich gut durchdrungen hat, was da alles möglich ist, ohne jetzt gleich so eine riesenbauliche Maßnahme zu ergreifen, die mit Sicherheit manchmal natürlich auch sinnvoll oder notwendig ist. Genau, aber auch vor dem Hintergrund oder mit diesem Blick auf Überraschung, vielleicht nochmal mit Bezug zu deinem Projekt jetzt, bevor wir dann auch noch die anderen Projekte ansprechen, gab es da Momente, du hast es vorhin schon mal angesprochen, die bei dir so ein Umdenken hervorgerufen haben oder die dich tatsächlich überrascht haben, so ein Aha-Erlebnis erzeugt haben, jetzt vielleicht auch mit deiner Erfahrung aus dem Krankenhausaufenthalt abgeglichen, wo sich dein Blick auf dieses Feld nochmal verändert hat?
Ja, was mir überhaupt nicht klar war, ist, wie sehr Krankheit und auch Krankenhäuser immer noch tabuisierte Themen sind. Ich war da, glaube ich, ein bisschen naiv und habe mir gedacht, ja, ich finde das jetzt gerade wichtig, lass das alle mal machen. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt da auch Vorbehalte. Es gab Leute, die zu mir gesagt haben, du kannst doch nicht einfach die Leute in ein Krankenhaus reinschicken und sich das mal anschauen lassen. Oder also sozusagen moralische Bedenken auch gegenüber, und das ist total auch völlig zu Recht. Im Krankenhaus sind natürlich auch Menschen in einer vulnerablen Position, bei denen man aufpassen muss, dass man sie nicht übergeht, dass man das auch berücksichtigt. Aber dass es Menschen gibt, die sagen, man geht nicht einfach so in ein Krankenhaus, das hat mich überrascht. Und das war auch etwas, was ich von den Krankenhäusern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, gar nicht so empfunden habe. Also die waren eigentlich eher offen dafür, dass wir das mal besuchen, dass wir uns das mal anschauen. Die haben uns auch meistens bereitwillig ihre Grundrisse geschickt oder wirklich eingeladen und gesagt, gebt uns doch mal Vorschläge, was können wir besser machen. Aber es gab eben von Menschen, die mir gefeedbackt haben, dass es vielleicht etwas übergriffig sein könnte oder wenn man das nicht sensibel genug macht, dass man dann vielleicht auch wirklich die Menschen vergisst, auf die es eigentlich letztendlich zurückfällt, nämlich die dort arbeiten und die dort im Krankenhaus als Patientinnen drin sind.
Ja, ist total nachvollziehbar. Und genau das ist ja dein Zugang in diesem Projekt, ne? Mit diesen Menschen zusammen Potenziale zu identifizieren, Optimierung vorzunehmen, ne?
Genau, und dann hat sich für mich aber auch ein anderes Verständnis nochmal herausentwickelt oder es hat geschärft, was ich vielleicht intuitiv eh schon dachte, nämlich, dass das Krankenhaus auch ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens ist. Wir alle werden irgendwann mal krank oder wir alle besuchen mal Menschen im Krankenhaus, das heißt, es ist irgendwo auch ein öffentlicher Ort und deswegen ist es auch wichtig, diesen Ort in den Blick zu nehmen und eben nicht zu vergessen und am Rand sozusagen unserer Wahrnehmung verschwinden zu lassen.
Also das ist ja auch ein paradigmatischer Unterschied, ne? Also ich finde, das kann man auch total spannend im baulichen Bereich sehen bei so Kliniken. Wir können ja ein Krankenhaus aus unterschiedlichen Blickpunkten gestalten, ne? Wenn man jetzt ein Zugang ist, dieses Krankenhaus als so einen hochtechnisierten Apparat zu begreifen, der High-End-Medizin anbietet und für sich geschlossen ist. Also da geht man rein, wenn man krank ist. Diese baulichen Gebilde sind dann abgegrenzt, ne? Da haben wir Zugangsbeschränkungen und die sind manchmal auch geografisch wirklich ausgelagert und sind sozusagen getrennt vom normalen Leben und demgegenüber gibt es ja auch Ansätze, Krankenhäuser so zu gestalten, auch so räumlich auszugestalten, dass sie integriert sind in einen urbanen Raum, dass sie schon im Erdgeschoss, im Eingangsbereich ein Restaurant bieten, ein Restaurant nicht nur für PatientInnen und Angehörige, sondern überhaupt für die Allgemeinheit vor Ort, dass man da auch Präventionskurse anbietet oder überhaupt gesundheitliche Maßnahmen, die eher in diesem Bereich Public Health zu verorten sind und wo sozusagen Public Health und andere Aspekte der Gesundheitsversorgung zusammenfinden in so einem Krankenhaus als ein Ort, Zentrum, ja. Und diese Brücke, ja, dass du quasi, also die kann man ja auch prozedural begreifen, so wie du es jetzt machst, dass du quasi mit den Gesunden in das Krankenhaus hineingehst und sozusagen diese Grenze zwischen krank und gesund in dem Fall so ein bisschen auch prozedural verschwimmen lässt. Ich finde das super spannend, weil das ja auch meinen Blickwinkel auf dieses Themenfeld verändert, vermute ich mal.
Absolut. Und ich bin total froh, dass es diesen Paradigmenwechsel gibt. Und ich nehme auch wahr, dass bei Neubauten von Kliniken zum Beispiel darauf mehr geachtet wird. Hier in Wien habe ich beobachtet, hier werden gerade einige neue Krankenhäuser gebaut, städtische Krankenhäuser. Ich war letztens bei einer Präsentation eines Entwurfs, wo dezidiert gesagt wurde, wir wollen ein offenes Haus gestalten. Wir möchten, dass die Menschen animiert werden, zu uns zu kommen, nicht nur durch, du hast es eben genannt, ein gastronomisches Angebot oder irgendwelche Kurse, sondern einfach sich da aufzuhalten, ja, auf diesen Platz zu nutzen, dieses Foyer zu nutzen, um sozusagen eine gesellschaftliche Transferzone zu schaffen.
Ja, super spannend. Nee, und das ist ja auch ein super faszinierender Ansatz, diese gesellschaftliche Dimension damit reinzubeziehen. Und unter dem Stichwort Pflegenotstand und diese ganzen Prozesse, das mal transparent zu machen und sich dem genauer zu widmen, ist ja ein ganz wichtiger Prozess auch.
Ich glaube, da haben wir auch einen neuen Blick bekommen durch die Corona-Pandemie, wo Krankenhäuser nochmal dezidierter abgeriegelt waren, aber gleichzeitig eine sehr wichtige Funktion in der Gesellschaft eingenommen haben. Also die Aufmerksamkeit war da und da öffnet sich natürlich jetzt gerade was. Und was ich aber auch feststelle ist, was da vielleicht dem zugrunde liegt, ist, dass dieser Gegensatz von krank und gesund sich ein bisschen auflöst. Und dass vielleicht auch Krankenhäuser sagen, wir sind nicht nur die Häuser für die Kranken, sondern es gibt immer ein Spektrum, ja, zwischen krank und gesund. Und auch um Gesundheit zu erhalten, sind wir zum Beispiel da.
Ja, nee, super spannend. Und jetzt auch mit Stichwort Salutogenese, ne, das hatten wir ja auch ganz früh in dem Podcast schon, dieses Gesundheitsmodell nach Aaron Antonovsky. Der geht ja, also ein Kerngedanke aus diesem Modell ist ja das Krankheits-Gesundheits-Kontinuum, also dass wir alle ein Stück weit krank und gesund sind, das sozusagen zwei Endpunkte auf einem Kontinuum darstellen und Gesundheitsförderung sozusagen der Schritt ist, auf diesem Kontinuum stärker in Richtung Gesundheit zu kommen und gesundheitsfördernde Gestaltung in dem Sinne Maßnahmen sind, die uns in diesem Bestreben unterstützen. Und das finde ich also super wichtiger Punkt, den du da auch darstellst. Ja, und auch also nochmal auf das Buch zu kommen, sozusagen Chapeau auch an dich, wie du das geschafft hast, in diesem doch wirklich ansprechenden Buch, also nicht nur visuell, ne, also das ist natürlich auch super schön gestaltet, auch die Art und Weise, wie du es inszeniert hast, fand ich super spannend in deiner Kommunikation, sondern auch inhaltlich, wie du es geschafft hast, so viele unterschiedliche Blickwinkel da zu verbinden. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Moderation, jetzt auch im Prozess, nicht immer so einfach ist und habe aber auch gemerkt, ne, das Buch ist ja nur ein Element von vielen. Es gab ja eine Launchparty und auch viele wirklich mediale Maßnahmen, wo ich auch den Eindruck hatte, da gab es auch ein ganz gutes Echo zu. Das ist ja ein ganz spannender Prozess, den du da auch wirklich begangen hast, ne? Also der sich nicht nur auf dieses Produktbuch beschränkt.
Ja, und spannend da für mich war auch, dass das eigentlich der Beginn war, wo ich auch angefangen habe, mich als Vermittler zu verstehen, weil ich eben gemerkt habe, okay, wir können uns nicht einfach nur mit diesen Themen beschäftigen und eine coole Ausstellung machen, wir müssen auch den Prozess öffnen und wir müssen auch zeigen, wie wir zu Erkenntnissen gekommen sind und zu Ergebnissen, die wir produziert haben. Das heißt, am Anfang hatte ich zum Beispiel gar nicht geplant, dieses Buch zu veröffentlichen, nochmal eine große Party oder nochmal eine große Ausstellung zu machen, sondern das ist etwas, was erst im Prozessverlauf entstanden ist. Auch aus dem Feedback heraus, dass Menschen gesagt haben, das wäre doch spannend, das zu sehen. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, wie könnte man das jetzt alles nochmal zusammenbinden, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch das ganze Wissen, den Erfahrungsschatz, der da irgendwie drinsteckt, nochmal auch ein Stück weit konservieren, ja?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen eigentlich Wissenschaft im eigentlichen Sinne, ne? Also Erkenntnisse zusammenzutragen, aufzubereiten und auch in der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ja auch ein super wichtiger Prozess, um so einen Diskurs jenseits der fachlichen oder akademischen Welten so ein bisschen weiterzuführen. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, deine Rolle, dein Rollenverständnis hat sich seitdem so ein bisschen verändert. Gab es da noch andere Aspekte von diesem Projekt, die in dir, in deiner, vielleicht karrieretechnisch gesehen, in deinem Selbstverständnis nachgewirkt haben?
Ja, absolut. Also das Gesundheitssystem hat mich seitdem nicht losgelassen. Auch wenn ich dann im Master nochmal ein bisschen was anderes studiert habe, habe ich da auch wieder gemerkt, ich bin total an diesem Thema Zugänge zur Wissenschaft schaffen, dieser Vermittlungsgedanke und das Gesundheitssystem war da irgendwie immer mit dabei und deswegen arbeite ich ja jetzt auch im weitesten Sinne wieder im Gesundheitssystem.
Ja, also auch karrieretechnisch sozusagen eine runde Sache. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, eigentlich direkt ins nächste Projekt überzusteigen. Bevor ich da jetzt viel aushole und versuche, das selbst zu beschreiben, willst du mal erklären, was es mit Show auf sich hat? Show ist ja der Name dieses Projekts. Weil, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja in gewisser Weise eine Weiterführung von Teilaspekten aus diesem vorherigen Projekt Ästhetik der heilsamen Orte.
Ganz genau. Ich sehe das auch in einem großen Zusammenhang, dass ich da gelandet bin, ist sicherlich kein Zufall gewesen. SHOW ist die Abkürzung für eine Forschungsgruppe der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Wien. Das steht für Alterung und Wundheilung, zu Englisch Senescence and Healing of Wounds. Und die wurde gegründet mit einem interdisziplinären, ko-kreativen Ansatz und sollte zum Thema Wundheilung und Alterung biomedizinische Forschung und gesellschaftswissenschaftliche Forschung verbinden. Und ich fand es total spannend, als ich darauf aufmerksam geworden bin, was da passiert, mit welchen Methoden da geforscht wird, eben zum Beispiel Design Thinking, und habe gesagt, da würde ich gerne mal ein Praktikum machen. Und so bin ich zu dieser Forschungsgruppe dazugekommen.
Okay, das heißt, es gab quasi schon einen etablierten Prozess und du hast dann deine Expertise nochmal einbringen können.
Ganz genau. Die Forschungsgruppe ist entstanden aus einem Crowdsourcing, wo geschaut wurde, welchen Themen muss sich die Forschung und Wissenschaft eigentlich mal widmen. Und sie war dann schon 3 Jahre am Laufen, als ich dann dazu kam. Das heißt, ich habe dann bestehende Prozesse mit weiter begleitet, aber auch durchaus neue mit angestoßen. Und ich gebe mal einen kurzen Hintergrundüberblick, was eigentlich das Thema der Forschungsgruppe war. Es ist relativ schnell klar geworden, dass ein sehr wichtiges Thema in Österreich ist, die Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden. Wir haben ja immer die Annahme, wenn man sich irgendwie verletzt, wenn man eine Wunde hat, die heilt dann schon irgendwie. Aber es gibt eben auch Wunden, die nicht von alleine heilen. Und gerade auch in der ärztlichen Versorgung ist aufgefallen, dass diese Art von Wunden sehr schlecht, sehr unterversorgt ist. Viele ÄrztInnen fragen danach gar nicht, kennen sich gar nicht so gut aus. Viele Betroffene, viele PatientInnen schämen sich total. Sie denken, das wird schon irgendwie wieder. Das heißt, es gibt eine fehlende Kommunikation zwischen PatientInnen und ÄrztInnen, fehlendes Wissen und natürlich in zweiter Konsequenz dann auch eine fehlende Navigation durch das Gesundheitssystem. Und das war die Herausforderung, der sich die Forschungsgruppe gestellt hat. Und das war auch, wenn man so möchte, die Design-Herausforderung, die mit diesem Prozess angestoßen wurde. Wie können wir diese Zeit verkürzen, dass Menschen sich dessen bewusst werden, mit meiner Wundheilung stimmt was nicht, und dann eben die wirkliche Diagnose und auch die adäquate medizinische Behandlung bekommen.
Ah, super spannend. Das heißt, du bist quasi der einzige Designer, wenn man so will, der in dem Projekt dann gewirkt hat.
Genau, die anderen Kollegen in der Forschungsgruppe kamen eher aus dem biologisch-medizinischen Bereich oder aus dem soziologisch-politischen Bereich. Der Prozess war damals auch schon angelaufen, das heißt, es wurden schon Gespräche geführt mit PatientInnen, mit VersorgerInnen. Das heißt, es gab da schon so eine Grundlagenforschung, und der Moment, als ich reingekommen bin mit meinem Praktikum ja am Anfang, war der, wo es dann wirklich in die Praxis übergehen sollte. Also wo der Design-Thinking-Prozess ist ja vor allem erstmal darauf basiert, das Problem zu verstehen, ja, aber dann auch einen Prototyp zu entwickeln und zu, ja, eine Intervention eigentlich zu schaffen. Und das war der Punkt, an dem ich angesetzt habe.
Und wie bist du vorgegangen, oder ihr?
Wir sind natürlich immer als Team vorgegangen. Das heißt, wir haben auch da dann sehr viel gemeinsam mit den Akteuren zusammengearbeitet. Wie schon gesagt, wir hatten Leute mit gelebter Erfahrung, PatientInnen und Angehörige. Wir hatten Leute aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich und natürlich auch andere ForschungskollegInnen. Und wir haben in erster Linie, ja, Gespräche geführt, Workshops durchgeführt und geschaut, wie können wir uns Schritt für Schritt dem nähern, was wir, unser Ziel, was wir vor Augen haben. Ja, wie können wir sozusagen die Navigation erleichtern durch das Gesundheitssystem. Und haben das sehr lange offen gelassen, was eigentlich am Ende stehen soll. Wir haben es immer Gesundheitsinformation oder so genannt. Was dabei herausgekommen ist, ist, man könnte denken, vielleicht ein bisschen klassisch, eine Broschüre, eine gedruckte Broschüre in erster Linie, bei der wir aber doch einiges anders machen konnten, als es normalerweise üblich wäre.
Mhm. Und das wäre zum Beispiel was? Also was wäre das Innovative sozusagen daran?
Es gab total viele Dinge, Entscheidungen, die wir getroffen haben, die ein bisschen abgewichen sind von dem, was man vielleicht erwarten könnte. Zum einen, dass wir uns dann doch entschieden haben für ein gedrucktes Produkt, weil Erwartbar wäre, glaube ich, gewesen, wenn wir sagen, wir machen hier einen innovativen Prozess, ein Design Thinking, dass es dann auch irgendeine digitale Lösung oder so etwas am Ende gibt. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, auch in den Gesprächen und in den Workshops, die wir gemacht haben, dass es sinnvoll ist, auf etablierte Formate zurückzugreifen. Wir haben es gerade bei chronischen Wunden auch sehr viel mit älteren PatientInnen zu tun. Das heißt, von da kam auch das Feedback, wir haben gerne etwas in der Hand, wir sind das gewohnt. Und auch in einem Setting Ärztin, Patientin ist es spannend und gut, etwas in der Hand zu haben, was man überreichen kann. Und da hat sich dann die Broschüre doch als etwas herausgestellt, was da für ein Gespräch nützlich sein kann, was animierend sein kann und was auch als Arbeitsmittel sozusagen mit nach Hause genommen werden kann.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil du bist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der erste wirklich Kommunikationsdesigner hier in dem Podcast. Und du bringst damit auch so ein paar Themen mit rein, die ich mir eigentlich auch schon immer gedacht habe, wenn ich so ein bisschen über dieses Thema gesundheitsfördernde Gestaltung rede oder auch nachdenke, inwiefern die Kommunikationsmedien, also auch die Frage, wie gestalten wir Informationen, wie vermitteln wir Informationen über verschiedene Kanäle bis hin zum wirklich ausgedruckten Exemplar von der Broschüre oder einem Flyer. Da stecken ja ganz viele auch gestalterische Entscheidungen drin, die wirklich auch eine Wirkung auf das Gesundheitsverhalten zum Beispiel haben. Ich erinnere mich da auch an ein Buch von Kuan Lupton, ich glaube von 2021 ist es, das heißt Health Design Thinking, kann ich wirklich sehr empfehlen. Da werden ganz viele unterschiedliche Projekte dargestellt aus allen möglichen Bereichen im Kontext von Gesundheit, im Kontext von Therapie und unter anderem auch so unterschiedliche Kommunikationsmedien, wie jetzt zum Beispiel bei der Beratung von Diabetespatienten, so ganz einfache Karten, so eine Art Kartenspiel, die in der Kommunikation zwischen medizinischer Fachkraft und PatientInnen helfen, komplexere Sachverhalte zu vermitteln und das als so eine Art Gesprächsbasis zu nutzen. Und gerade dieses Physische, also dieses Haptische, ich habe das in der Hand, auch das Überdauernde, ich nehme das mit, ich stecke das ein, es ist nicht irgendwie in einem virtuellen Kontext verloren. Das hat ja auch eine Qualität, wenn man es richtig nutzt, wenn man es geschickt einsetzt und wirklich auch bewusst einsetzt. Und da finde ich super spannend, dass du das auch in deinem Projekt ja so ein bisschen in der bewussten Weise genutzt hast, ne?
Genau, da komme ich gleich nochmal drauf. Also es war bei uns kein Anachronismus, diese Entscheidung, sondern wirklich, es hatte durchaus seine Begründung und Relevanz auch in dem, was uns die PatientInnen gesagt haben. Eben was du, als du gesagt hast, dass es da spannende Beispiele gibt, fiel mir ein, dass ich gerne nochmal verweisen möchte auf eine spannende Tagung, auf der ich letztes Jahr war, die vielleicht auch für die ZuhörerInnen des Podcasts super spannend ist. Und zwar Design for Health in Sheffield. Die findet alle paar Jahre statt. Und es ist auch ein Forschungscluster dort an der Sheffield Hallam University und der Fakultät für Gestaltung von dort, auf der wir auch ganz viele andere tolle Beispiele gesehen haben, wie gerade in solchen interaktiven Settings zwischen ÄrztInnen und PatientInnen haptische, physische Tools genutzt werden können, um die Kommunikation zu erleichtern. Und da haben wir unser Projekt auch vorgestellt.
Ah ja, die also Design for Health, die Konferenz, aber auch das Lab for Living dort in Sheffield, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist eine ganz beeindruckende Forschungsgruppe. Ich weiß, vor vielen Jahren, da hatte ich meine allererste internationale Konferenz oder meinen ersten Vortrag auf einer internationalen Konferenz dort und war total beeindruckt von der Art und Weise, wie die Richtig. Gesundheitsfördernde Gestaltung begreifen, wie die auch diese Grenzen sprengen zwischen Service Design, Produktdesign, Innenarchitektur, Kommunikationsdesign, dass das alles im Endeffekt so eine Art gleichen Grundtonus hat im Verständnis von Bedürfnisorientierung, im Verständnis von was wirkt eigentlich wie und auch dieser ganz neugierigen, ganz explorativen Fragestellung, wie die da dran gehen. Und das ist ja auch eine sehr international besuchte Konferenz. Da waren ja damals auch echt Leute aus Australien, aus der ganzen Welt da. Das hat mich sehr inspiriert. Also wer da echt Interesse dran hat, wirklich mal nachschauen. Die haben auch sehr tolle Proceedings, wo die das sehr schön aufarbeiten und auch generell machen die wirklich tolle Projekte, ja.
Genau, eine ganz tolle Community, das packen wir in die Shownotes.
Ja, auf jeden Fall, das machen wir.
Jetzt komme ich nochmal drauf zurück auf dieses Thema haptische Qualität. Ich fand das nämlich total spannend, was uns die TeilnehmerInnen an unseren Workshops rückgemeldet haben. Wir haben zum Beispiel auch mit Methoden gearbeitet wie einer Traumreise, bei der wir die Menschen dabei begleitet haben, ein Theaterstück über ihre eigene Erkrankung, eigentlich letztendlich über sich selbst, vorzustellen. Und dann habe ich sie danach gefragt, wie dieses Theaterstück aussah. Wie wurde ihre Krankheit in diesem Theater repräsentiert? Und da haben wir ganz, ganz spannende Dinge erfahren. Da haben ganz viele Menschen gesagt, dass sie das alles als total weich und warm empfunden haben, im Gegensatz zu den häufig kalten medizinischen Umgebungen, die sie aus der ärztlichen Behandlung kennen, oder der Rauheit von Wundauflagen. Ja, das tut wirklich weh, wenn auf so eine offene Wunde dann so ein kratziges Pflaster geklebt wird. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, für die Menschen mit chronischen Wunden war es total wichtig, dass sie etwas, also sie haben immer betont, dass es ihnen um eine sanfte Berührung geht. Und aber eben diese körperliche, diese haptische, physische Qualität, das haben sie immer wieder betont, dass sie das repräsentiert sehen möchten, als eben sozusagen Gegenpol zu dem, was sie sonst immer haben. Und deswegen haben wir dann entschieden, unser Produkt soll genau dem entsprechen. Es soll eine angenehme Haptik haben. Es soll überhaupt eine Haptik haben, ja. Aber es soll nichts an diesem Produkt kalt, hart, scharf oder sonst wie unangenehm sein. Und deswegen haben wir dann solche Entscheidungen gefällt, wie ein ungestrichenes Papier zu verwenden, eine Spiralbindung aus Kunststoff zu verwenden, anstelle von einer Metallbindung, wie bei so einem Kalender, was man immer wieder, haben wir immer wieder angeboten bekommen. Aber wir haben gesagt, nein, das ist hart und kratzig, das kann stechen. Wir wollen eine weiche Kunststoffbindung. Das sind so Entscheidungen, die vielleicht an die man vielleicht gar nicht so denkt, aber die dann in diesem Kontext, dass uns Menschen gesagt haben, sie möchten, dass das etwas Angenehmes ist, angenehm zu benutzen, dann total wichtig werden.
Ja, super faszinierend. Eigentlich wie im Endeffekt ja auch da so eine gestalterische Entscheidung, so ein Detail fast, wie die Wahl des Papiers, der Grammatur, der Spirale empirisch begründet sind, ne? Und wir finden ja ganz viele Hinweise auch in den Studien, in welcher Weise wirklich die Materialität, haptische Eigenschaften wirklich einen deutlichen Einfluss darauf haben kann, wie wir Situationen wahrnehmen, wie wir Interaktionen bewerten, wie wir verschiedene Verhaltensweisen erleben oder auch selbst gestalten. Gibt es ja auch dieses super spannende und auch relativ bekannte Studie, ich glaube, die hieß zum Material Priming, wo Leute einfach zum Beispiel, wenn die gröberes Sandpapier in der Hand hielten, die hatten da so ein Puzzlestück, das sollten die puzzeln, und entweder war das eben beklebt mit Sandpapier oder mit sowas super weichem, ich glaube so einem Fell, dann haben die eine soziale Interaktion, die in der Zeit erlebt haben, als rougher wahrgenommen, ne? Wie das Sandpapier eben rough war. Und genauso in einer anderen Studie, wo einfach das Gewicht von einem Klemmbrett einen Einfluss darauf hatte, wie wichtig Probanden, die in dieser Situation waren und das Klemmbrett hielten, wie wichtig die ihre eigene Rolle wahrnahmen. Also je schwerer das Klemmbrett, desto schwergewichtiger war quasi auch die Arbeit, die sie taten. Und das finde ich super spannend, weil das so Kleinigkeiten sind, die wir oft auch übersehen, die wir auch oft als so eine Art Detail abtun. Vielleicht Gestaltende, die da so ein Faible für haben und jetzt gerade im Kommunikationsdesign, wo man ja wirklich bewusst auch Papiersorten sehr intensiv überlegt, wenn man in dem Bereich tätig ist, die haben vielleicht so ein Gespür dafür, aber in vielen Fällen denken wir, das sind so Kleinigkeiten, da müssen wir nicht viel Achtung darauf geben, aber es hat tatsächlich natürlich durchaus eine Wirkung, ne? Alles, was wir gestalten, hat in irgendeiner Form eine größere oder kleinere Wirkung, und schön, dass du da auch in dem Projekt so darauf eingegangen bist. Ja.
Und für mich war es auch total spannend zu sehen, wo kommen oder woher gewinnen wir diese Informationen oder wie kommen wir zu diesen Annahmen. Weil ich glaube, wenn wir die PatientInnen oder auch die PraxispartnerInnen direkt gefragt hätten, wie muss die Broschüre denn sein, was für eine Bindung würdet ihr uns raten oder so, dann wären wir vielleicht zu anderen Entscheidungen gekommen. Stattdessen haben wir aber gefragt, ausgehend von den Menschen oder von dem, was sie, welche Art von Kommunikation sie empfangen möchten, wie muss die beschaffen sein? Also wir waren wirklich auf dieser Metaebene, ne, mit dieser Traumreise. Das heißt, es ging um eine Repräsentation von ihrer Krankheit oder dem Prozess, diesem Gesundheitssystem, das sich ja auch in diesen Broschüren und solchen Gesundheitsinformationen immer wieder spiegelt. Und da haben wir dann eben diese gestalterischen Entscheidungen abgeleitet.
Ja, das finde ich total wichtig, was du da sagst. Weil das ist ja eine der Grundfragen, wenn wir empirisch arbeiten, wenn wir Bedürfnisse ermitteln wollen, wenn wir ein Fundament schaffen wollen für Gestaltung, dann ist es ja oft auch eine Möglichkeit, einfach direkt explizit zu fragen, wie soll das gestaltet sein? Ist das jetzt gut gestaltet oder weniger gut gestaltet? Und ganz konkret am Gestaltungsgegenstand sozusagen uns da abzuarbeiten. Und das kann sein, dass wir in Einzelfällen dann eine hilfreiche Rückmeldung bekommen. Aber oft ist es ja so, dass es ja diesen Transfer braucht. Ne? Und das finde ich total spannend, wie du sozusagen auf diese Metaebene gegangen bist und erstmal auf so einer übergeordneten Position gefragt hast nach einer Qualität. Und diese Qualität in, sagen wir mal, eher so einer Art abstrakten Weise, dann wieder runterzubrechen auf das konkret Gestalterische. Und das ist ja auch eine Frage der Expertise. Ne? Da ist ja die Expertise der Gestaltenden wieder zu finden. Was wir oft vergessen, wenn wir Co-Kreation sagen oder Partizipation, ist, dass die verschiedenen Akteure in unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Expertisen ja in so einem Prozess involviert sind und gestalterische Entscheidungen ja durchaus auch in gewisser Weise überfordern können, ne, wenn sie zu viel Freiheitsgrade beinhalten. Und hier ist ja die Expertise von PatientInnen, von Betroffenen die erlebte Realität von der Krankheit, von der Herausforderung und die zu vermitteln erstmal auf dieser Metaebene. Und dann kommen wieder Gestaltende rein, die dann wissen, wie wir das jetzt in Form übertragen, in ein Produkt, in ein Kommunikationsmedium, in eine Landschaftsarchitektur, in whatsoever. Ne? Das sind ja ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Aber diesen Transfer, diese Übersetzung und methodisch zu verstehen, wie erheben wir denn qualitativ gut diese Grundlage in der Form, die wir dann verwerten können, ohne dass sie jetzt schon zu viel vorgibt oder ohne dass sie sozusagen uns auf eine falsche Fährte lockt. Ja. Das ist ja oft eine ganz große Herausforderung und ich finde es super spannend, wie du das jetzt in deinem Projekt, wie du da über so eine Traumreise und über eine sehr sensible Art und Weise dich dem Thema genähert hast. Wirklich super spannend.
Genau, diese Übersetzung, finde ich, ist das Spannende. Also da ist für mich diese Schnittstelle von Gestaltung und Vermittlung, dass du eben dieses Hin und Her hast, diesen Transfer, in meinem Fall jetzt irgendwie von der Forschungsgruppe und dem, was wir da quasi als wissenschaftliche Arbeit auch machen und dem, was an Kommunikation auf PatientInnen oder eben medizinischer Ebene geleistet werden muss. Und natürlich sind es am Ende Entscheidungen, Gestaltungsentscheidungen, die getroffen werden müssen, die einem auch die anderen nicht abnehmen. Da habe ich dann schon gemerkt, das ist etwas, wo ich jetzt reingehen muss und auch sagen muss, okay, ich habe ein gewisses gestalterisches Handwerkszeug, mit dem kann ich das übersetzen, was wir jetzt hier erfahren haben. Das hat sich zum Beispiel auch darin gezeigt, dass wenn man am Ende fragt, wie findest du es? Ja, also wenn man dann in die Evaluation geht, dass die Leute häufig sagen, ob es ihnen persönlich gefällt oder nicht. Aber das, was wir eigentlich beurteilen müssen, ist ja, ob es funktioniert, ob die Informationen übermittelt wurden oder ob wirklich das Gefühl ausgelöst wurde, was wir erreichen wollten. Und da kommt dann diese gestalterische Expertise zum Tragen.
Ja, ich finde auch methodisch gesehen diese Traumreise als Herangehensweise super faszinierend. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, glaube ich, sowas zu nutzen. Und willst du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was man sich darunter vorstellen kann, also auch wie du da konkret methodisch vorgehst, welche Prompts, wie umfangreich führst du diese Teilnehmenden dort durch, wie viel Freiheit lässt du denen?
Man kann sich da orientieren aus Ansätzen vom autogenen Training, wo man mit bestimmten Wörtern bestimmte Assoziationen auslösen kann und auch wirklich Menschen dabei helfen kann, sich in ihrer Vorstellungskraft wirklich in eine Situation hineinzubegeben. Das hat natürlich auch etwas Meditatives. Das heißt, ich habe das Ganze dann so angefangen, erstmal, dass wir uns an einen schönen Ort begeben, dass wir gute Laune haben, dass wir frohen Mutes sind und so weiter. Und dann so die Menschen, die da mitgemacht haben, an einen Ort zu führen, an dem dann, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dieses Theater aufgeführt wird. Und indem sie dann eine Repräsentation von sich und ihrer Erkrankung im weitesten Sinne sehen können. Die Kunst ist so ein bisschen das, einerseits konkret zu machen, weil du willst ja am Ende auch hören, was die Leute dann da gesehen haben, aber gleichzeitig so viel Spielraum und Assoziationsfreiraum offen zu lassen, wie nur möglich, damit auch die Menschen nicht in ein festgelegtes Denkmuster hineingeführt werden. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen, da gibt es kein perfektes Rezept, das muss man einfach ausprobieren. Und wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt einfach mal und wir schauen mal, was uns die Leute zurückmelden. Und es war total spannend, wie wertschätzend sie das auch empfunden haben und auch gesagt haben, ich fand das irgendwie total allein schon schön, dass sie uns mal in so einem Setting von, wir sitzen hier mal mit der Forschungsgruppe zusammen, mal so etwas Wohltuendes machen durften. Und dann haben wir sie einfach reden lassen. Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gespürt? Und so weiter. Und das haben wir natürlich dann alles protokolliert und daraus dann wieder so ein bisschen auch zwischen den Zeilen gelesen, was steckt da eigentlich drin? Ich kann noch ein zweites Beispiel machen, wenn du möchtest.
Ja, gerne. Ich hätte aber noch mal eine Rückfrage dazu, methodisch gesehen. Du hast ja schon beschrieben, ne, die Menschen, die gehen da sehr intensiv in so ein Thema rein bei dieser Traumreise, begegnen ihren Krankheiten, ihren Wunden noch mal in der sehr intensiven Qualität. Das kann ja auch wirklich sehr ein Stück weit belastend sein. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich kann mir auch vorstellen, ne, das hat ja durchaus auch so eine Trigger-Qualität, die ja auch so eine gewisse Art von Vorsicht mit sich bringen sollte, mit doppeltem Boden, mit Sicherung. Wie bist du da vorgegangen, um auch so ein bisschen, ich sag mal, in gewisser Weise auch das Risiko von so einer Methode abfangen zu können?
Die Gefahr ist total da, die haben wir auch reflektiert und ich war total froh, dass ich Kolleginnen hatte, die sich mit sowas gut auskennen, die auch selber teils therapeutische Erfahrung haben oder in der Wundpflege Erfahrung haben und so auch die Bedürfnisse von Menschen mit chronischen Wunden gut kannten. Der Vorteil für mich war oder für uns in dieser Situation war aber, dass die Menschen, mit denen wir da gearbeitet haben, alle es schon gewohnt waren, über ihre Erkrankung, über ihre Probleme und so weiter zu reden. Das heißt, dieses Triggerpotenzial, wie du es genannt hast, oder auch diese Scham, die oft dabei ist, das war etwas, was diesen Patienten schon oder was die schon ein bisschen abgelegt haben. Sie haben auch vorher ja schon andere Gespräche mit uns geführt. Und deswegen waren sie sehr offen in diesem Moment, auch da mal so auf so eine emotionale Ebene mit uns zu gehen. Ich glaube aber, dass es total wichtig ist, sich darüber im Vorfeld Gedanken zu machen und gerade bei so etwas wie einer Traumreise auch immer eine Tür anzubieten, wo man es wieder verlassen kann. Und zu sagen, du musst jetzt hier nicht bis aufs Äußerste mitgehen. Du kannst das auch einfach weglassen. Du kannst auch einfach auflegen. Ja? Also wir haben mit vielen PatientInnen auch telefoniert, weil sie eben sehr immobil sind, in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Das heißt, auch da muss man natürlich schauen, dass es möglichst niederschwellig ist, wie man eigentlich kommuniziert. Und wir haben immer auch dazu gesagt, ihr müsst hier nichts machen. Aber ihr dürft euch, wir laden euch ein, darauf einzulassen.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis und dahinter steckt ja auch ein enormes Potenzial. Ne? Genau. Du hattest auch noch ein zweites Beispiel angekündigt.
Genau. Ich würde gerne nochmal auf unsere Fürsprecherfigur zu sprechen kommen oder auch unser Maskottchen in Anführungszeichen, das wir haben entwickeln lassen von einer Illustrationsagentur, nachdem wir immer wieder von den Teilnehmenden gehört haben, dass ihnen das total wichtig ist, wer spricht hier eigentlich zu mir? Und wir haben ja eben schon darüber diskutiert, quasi auf einer gestalterischen Ebene, welche kommunikativen Botschaften schwingen da so mit rein auf so einer Farbwahl, Formen, Haptik und so weiter, aber auch die ganz klassische, die Ansprechhaltung, das ist etwas, was die Menschen sehr unmittelbar mitbekommen und was auch viel kritisiert wurde, dass eben bei vielen Informationsmaterialien oder Angeboten da ein sehr paternalistischer Blick gespürt wurde und kritisiert wurde. Also häufig sind Informationsmaterialien so, dass dir jemand sagt, die schlauen Leute aus der Wissenschaft sagen dir, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Und wir haben dann daraus abgeleitet, dass es eigentlich spannend wäre, wenn man so etwas wie einen Kumpel hätte, eine Instanz, die auf Augenhöhe mit mir spricht, die es auch kann, weil wir als Wissenschafts-, als Forschungsgruppe, wir können am Ende nie diese Augenhöhe erreichen, da können wir uns noch so bemühen. Und deswegen kam eben diese Idee, wir brauchen ein Fürsprecherwesen, eine Fürsprecherfigur. Und auch da haben wir dann mit den Menschen mit gelebter Erfahrung drüber gesprochen und auch da so eine Imaginationsübung gemacht und gefragt, wenn ihr euch so ein Wesen, so eine Figur vorstellt, wie müsste die sein? Wie müsste die sprechen? Was muss die können oder so? Oder wie sprecht ihr mit dieser Instanz? Und das war auch total spannend, was uns die Leute da dann rückgemeldet haben.
Und das wurde dann eine fiktive Person, eine Figur, die dann auch genutzt wurde auf diesen Medien als Sprachrohr sozusagen.
Genau, am Ende ist es ein Charakter geworden, den wir mit einer Illustrationsagentur zusammen entwickelt haben, der sehr menschenähnlich ist tatsächlich, aber trotzdem noch genug Interpretationsspielraum lässt hinsichtlich Geschlecht und Alter und so. aber trotzdem den Menschen das Gefühl gibt, hey, wir reden miteinander. Und diese Figur tritt auch innerhalb der Broschüre immer wieder auf mit in wörtlicher Rede und spricht die Person direkt an.
Und bildet so dann quasi ein Zwischenglied zwischen dem medizinischen Personal und der Patientenschaft, wenn man so will.
Richtig, diese Ebene gibt es natürlich trotzdem noch. Also wir präsentieren auch viele Informationen dann eben aus dieser neutralen Haltung heraus. Aber es gibt dann diese zweite Kommunikationsebene, die teils auch sogar ein bisschen relativiert oder Botschaften sendet wie, hey, das ist total schwierig, das umzusetzen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, dich darauf einzulassen, zum Beispiel.
Ja, super interessant, weil das auch so viel Hintergrund nochmal darstellt zu dem Output, der dann aus dem Projekt entstanden ist. Ne? Wenn man jetzt nur die Broschüre in der Hand hält und vielleicht den Prozess nicht so kennt, dann denkt man vielleicht, eine attraktive, informative Broschüre. Ich glaube, wenn man sie dann im Alltag nutzen würde, wird man vielleicht auch merken, dass sie irgendwie funktioniert oder vielleicht auch besser funktioniert. Aber jetzt für unsere Unterhaltung finde ich total interessant, mit wie viel wirklich auch Rigorosität, mit wie viel Feingefühl, ne, du und ihr auch als Gruppe dort vorgegangen seid. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen double-clicken drauf. Du hast ja auch beschrieben, ne, das ist ein ko-kreativer Prozess, Beteiligung ist Formate mit unterschiedlichen Akteuren im Prozess. Du bist ja selbst auch Designer, Co-Creator, hast auch viel Erfahrung drin, auch aus vergangenen Arbeiten und Projekten. Wenn wir jetzt aber nochmal in den Prozess hineingehen, was blieb dir da besonders in Erinnerung? Was waren so vielleicht auch größere Herausforderungen, die dich vielleicht auch überrascht haben, wo du gedacht hast, ach, das hatte ich mir gar nicht so schwer vorgestellt. Wie hast du die gelöst? Oder gab es vielleicht auch Stellen, wo du gesagt hast, das lässt sich nicht einfach so lösen, da müssen wir jetzt irgendwie eher so einen Kompromiss finden. Willst du da nochmal drauf eingehen?
Es gab sehr viele solche Momente, wo wir Kompromisse finden mussten. Allein schon an dem Punkt, dass du irgendwann sagen musst, jetzt ist es auch mal an einem gewissen Punkt fertig, beziehungsweise jetzt wird es mal produziert, auch wenn es immer diesen Status des Prototypen hat, der immer wieder weiterentwickelt werden kann und bei dem wir auch von Anfang an gesagt haben, das, was wir hier entwickeln können, auch andere sich annehmen und es irgendwie weiterverwenden, in welcher Form auch immer. Aber trotzdem, allein schon, weil unsere Forschungsgruppe ein Ablaufdatum hatte, musste man irgendwann sagen, so an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Punkt. Und gerade wenn du siehst, du kriegst ganz viel Feedback, das auch in unterschiedliche Richtungen geht, ist es dann immer wieder schwierig, eine Entscheidung zu treffen, die all das vereint. Und es ist auch manchmal unmöglich. Eine Herausforderung, die wir auch zum Beispiel hatten, ist, dass wir einerseits natürlich diese gestalterischen Implikationen aufnehmen wollten, die wir aus den Fokusgruppen und den Workshops bekommen haben, hinsichtlich des Aussehens dieser Gesundheitsinformation oder auch der Nutzungsebene sozusagen. Und gleichzeitig aber auch als die Institution, die wir sind, natürlich auch gewisse Vorgaben haben an Wiedererkennbarkeit. Ja, ich sage Corporate Design. Da gibt es natürlich schon auch Ansprüche, die an uns gestellt wurden, die dann eben nicht unbedingt vereinbar waren, wo wir dann schauen mussten, was ist da ein Kompromiss, der sowohl für Wiedererkennbarkeit sorgt und für Zuordnenbarkeit und dass man sieht, das kommt hier von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und trotzdem aber auch noch erkennen lässt, das ist keine Unternehmensbroschüre, das ist entstanden unter der Mithilfe von ganz, ganz vielen Leuten in diesem ko-kreativen Prozess und diese Kompromisse sind, wie das immer so ist bei Kompromissen, am Ende nie ganz zufriedenstellend. Und du hast immer das Gefühl, man hätte das vielleicht auch noch anders lösen können.
Ja, ich glaube, das können viele Zuhörende mit Sicherheit nachvollziehen. Man kennt es ja auch aus eigenen Projekten, dass Kompromisse manchmal unumgänglich sind und manchmal auch in dem Kompromiss selbst dann wiederum so eine eigene Qualität steckt, ne, die man vorher vielleicht gar nicht erwartet hat. Wenn du jetzt nochmal an diesen Prozess denkst und auch an diese Kompromisse, gab es übergeordnete Learnings für dich, die du vielleicht übertragen kannst auf andere Projekte oder die vielleicht auch Zuhörende nutzen können in der Herangehensweise, in der Problemlösung im Prozess? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
Eins meiner Learnings ist, dass Perfektion nie erreichbar ist. Und das ist aber etwas, was gerade im wissenschaftlichen Betrieb total angestrebt wird. Also ich habe wahrgenommen, alle sind total darauf bedacht, dass wir die größtmöglich innovativste Lösung hier hervorbringen, weil das auch natürlich eine Währung ist in der Wissenschaft, mit der man Anerkennung bekommt. Aber gleichzeitig und gerade bei so einem community-basierten und ko-kreativen Prozess der auch noch unter diesem Design-Thinking-Aspekt gelaufen ist, wirst du immer auf einer Prototyp-Ebene bleiben, der immer wieder sich weiterentwickeln muss, allein schon, weil der wissenschaftliche Fortschritt weitergeht, aber auch so Dinge wie politische Entscheidungen oder Forschungserkenntnisse dazukommen. Das heißt, immer sich bewusst zu machen, das ist immer nur ein Zwischenstand. Es wird nie perfekt, aber wir können uns dem immer weiter nähern. Wir können auch Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben, wieder revidieren und das Ganze nochmal neu und nochmal ein bisschen anders denken. Das ist was ich total mitgenommen habe, dass man sich das trauen muss und trauen kann.
Und vielleicht auch kommunizieren muss. Ne? Den Eindruck habe ich öfters, dass man manchmal so ein bisschen den Eindruck hat, dass gewisse gestalterische Entscheidungen gesetzt sind, wenn man die getroffen hat. Gerade jetzt Teilnehmende, die vielleicht noch nicht so oft in so einem Setting gestalterisch tätig waren, die dann Hemmung haben, in der neuen Iteration sozusagen Dinge zu verwerfen oder Angst davor haben, dass die Dinge, die man jetzt irgendwie entscheidet oder gestaltet, eben so bleiben, selbst wenn man irgendwie Erkenntnisse dazu gewinnt.
Ja, genau. Mhm. Und aber das ist eine, da würde ich sagen, das ist eine der Kernkompetenzen, die wir als DesignerInnen mitbringen, weil wir werden dazu erzogen, so zu denken und auch immer Dinge schnell Form werden zu lassen, schnell rauszugehen, schnell mal einen Entwurf zu machen, ein Prototyp und mal zu testen und also dieses Iterative, dieses sich annähern und so weiter, das ist ja etwas, mit dem wir sozusagen groß werden und wo ich gemerkt habe, das ist total spannend und hilfreich, das in so einen wissenschaftlichen, in so einen Forschungskontext mit einzubringen.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnst, gerade wenn wir jetzt über Interdisziplinarität reden und das habe ich wirklich erst im Kontakt mit anderen Disziplinen erlebt, in der Zusammenarbeit in solchen Teams, was vielleicht auch Design oder das Gestalterische ausmacht im Vergleich zu anderen Herangehensweisen. Ne, weil jede Disziplin hat ja auch immer so ihre mehr oder weniger stark ausgeprägte Denkschule, Methoden, Herangehensweisen oder Denkstile, wenn man so will. Und was für mich so typisch gestalterisch ist, ist ja dieses, wir machen mal einen Entwurf und der ist noch nicht perfekt und wir sind quasi schon im Entwerfen in dieser ersten Iteration, ist uns klar, dass das nicht die letzte Iteration ist, ne? Sondern dass wir sagen, wir machen vielleicht sogar mehrere verschiedene Entwürfe und zwingen uns sozusagen immer noch eine Alternative zu denken. Ne? Also nicht quasi sagen, wir arbeiten jetzt an was, dass es wirklich gut ist, sondern wir arbeiten an was. Und wissen, okay, danach kommt noch was anderes und das wird besser. Oder wir zwingen uns, 3 oder 5 Varianten zu entwickeln und erst dann zu sagen, dass von mir aus die erste schon die beste war. Ne? Und dieses vielleicht auch mal Austesten von einem Prototypen und dieses Dulden von was noch Unperfektem, ja, und nicht den Anspruch zu haben, dass in dieser ersten Lösung schon sozusagen die Lösung selbst drinstecken muss, das finde ich ein ganz wichtiger Gedanke, der wirklich auch in dieser, ich will mal sagen, gestalterischen Tradition drinsteckt. Ne? Und das habe ich wirklich erst gemerkt, wenn man das mit anderen Disziplinen, vielleicht auch gerade im wissenschaftlichen Diskurs, ist es noch mal deutlicher, wo man sich in so einer interdisziplinären Zusammenarbeit auch erstmal kennenlernen muss. Erstmal diese Denkarbeiten, diese Denkmuster und die Herangehensweisen, die Arbeitsweisen wirklich erstmal gegenseitig verstehen muss und auch den Mehrwert von den unterschiedlichen Herangehensweisen kennenlernen muss. Ne? Und das heißt ja nicht, dass das eine oder andere eben besser oder schlechter ist, sondern es ist für unterschiedliche Phasen in Projekten, für unterschiedliche Zielsetzungen eben unterschiedlich passend. Ne? Und das finde ich total quasi typisch für das Gestalterische, dass man mit was Unperfektem, gerade dieses Making, dieses Prototyping, darin auch eine Qualität sieht, indem man es testet, indem man es wirklich erstmal schnell auf die Straße bringt und dann nachjustiert, dann eine Alternative dazu auch entwickelt.
Absolut. Oh, ich glaube, das sind wirklich kulturelle Unterschiede, die man erstmal sehen muss, und um sie dann ein bisschen zu überbrücken. Ich verstehe natürlich auch total, wo das herkommt. Also es gibt in der Wissenschaft natürlich einen riesengroßen eine Bestrebung dazu, nur mit wirklich validierten, sicheren Erkenntnissen rauszugehen, weil du machst dich ja angreifbar, wenn das nur halb fertig ist und es nur ein Preprint, was nicht begutachtet wurde oder so irgendwo steht. Und das sind natürlich Implikationen, die ich auch in unserem Forschungsprozess gemerkt habe. Da zögerst du lieber ein bisschen länger, da lässt du es nochmal ein bisschen liegen, lässt nochmal 5 Leute draufschauen, bevor du es wirklich rausgibst.
Ja, das ist vielleicht auch im individuellen Fall dann nochmal wirklich die Frage, wofür ist es jetzt genau? Ne? Ist es jetzt wirklich nur mal ein erstes Konzept, um das in der Workshop-Gruppe zu besprechen? Oder geht das jetzt schon raus in die Welt? Wird das einem größeren Plenum zum Diskurs irgendwie gestellt? Und da ist natürlich ein ganz unterschiedlicher Qualitätsanspruch und auch eine Frage, wie gehen wir mit Ergebnissen um? Ne? Wie sozusagen, wie rigoros müssen wir sein? Und selbst da gibt es ja auch eine gewisse Unschärfe. Ne? Wenn wir uns überlegen, selbst im Evidence-Based Design, wenn wir versuchen, Studien, belastbare Studien zu nutzen, um unsere Gestaltung zu informieren, dann gibt es ja an der Stelle auch immer den Transfer, weil wir ja nie, wenn wir ganz ehrlich sind, wir werden ja nie eine Studie finden, die exakt zu unserem gestalterischen Kontext passt. Entweder ist es, wurde die Studie in einem anderen Kontext durchgeführt, mit einer anderen Population, zu einer anderen Zeit, also geografisch einer anderen Population, vielleicht auch thematisch leicht abweichen. Ne? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir entwickeln eine neue Grundschule und wir haben eine Studie zu einer gefunden, die in der Hauptschule umgesetzt wurde. Oder das eine war eben in Nordamerika und wir machen das jetzt für einen europäischen Kontext. Und das eine war eben 2007 vor Finanzkrise und Covid und was nicht alles kam. Und wir sind heute eben 2025 und so. Das sind ja alles Dinge, Kleinigkeiten, die aber für die Studie relevant sein können. Und da reden wir jetzt noch gar nicht über die ganz großen Themen, wo wir so eine Art Transfer leisten müssen. Und dieser Transfer von Evidenzen hin zu dem konkreten, diesem sozusagen realen Gestaltungskontext, das erfordert ja immer eine Form von Kompromiss, eine Form von Unschärfe, die ich ja auch ein Stück weit aushalten muss. Und muss sie eben aber auch klar thematisieren, klar ansprechen und vielleicht auch besonders kritisch sein und vorsichtig sein, wenn ich sozusagen dann Aussagen treffe und auch Wirkungen versuche zu ermitteln, wo sozusagen diese Lücke zwischen der Evidenz, die ich nutze, und dem Gestaltungskontext, wo ich sie angewendet habe, wo diese Lücke dann auch liegt. Ne?
Genau, und ganz im Sinne von Design Thinking auch wirklich zu schauen, was ist eigentlich die Situation, die hier vorliegt? Was sind vielleicht die Probleme oder die Missverständnisse, die wir haben? Und das auch wertzuschätzen und zu sagen, es muss jetzt auch nicht sich alles auflösen. Es darf auch am Ende unscharf bleiben. Wir müssen nicht komplett übereinkommen. Aber so ein, ja, vielleicht spielerischer Ansatz, da drauf zu schauen, das ist, glaube ich, total entscheidend.
Ja, jetzt sind wir sogar tatsächlich nochmal deep in den methodologischen Diskurs eingestiegen, aber ich finde es, glaube ich, ganz hilfreich, auch für Zuhörende, die vielleicht jetzt nicht direkt in der Gestaltung tätig sind, da nochmal drauf einzugehen. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Ich will aber nochmal ein Thema aufgreifen, was vielleicht nochmal so eine Art Meta-Ebene aufmacht. Jetzt auch im Hinblick auf die Erfahrung aus deinen Projekten und deine Arbeitsweise und vielleicht auch ganz konkret deinem Blick auf Gestaltung und jetzt im Kontext dieses Podcasts natürlich Gesundheitsförderung. Wo siehst du da die Potenziale von Gestaltung? Und damit meine ich jetzt nicht nur rein von Kommunikationsdesign oder so, sondern so, wie wir es ja jetzt die ganze Zeit auch besprochen haben und auch in diesem Kontext, in diesem Podcast auf Thema wird, von Gestaltung von Abläufen, von Erlebnissen, von Räumen, von Systemen. Also dieses gestalterische Potenzial, wo würdest du jetzt auch im Blick auf die Zukunft perspektivisch die Rolle und auch das Potenzial von Gestaltung verorten?
Das Potenzial von Gestaltung sehe ich zum einen auf so einer ganz konkreten Ebene, dass man zum Beispiel DesignerInnen in Forschungsprozesse, in Gesundheitsförderungsprojekte einbindet. Meine These ist, alle können eine DesignerIn gebrauchen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Es ist wirklich sehr befruchtend und im wahrsten Sinne dann auch transdisziplinär. Aber ich sehe das Potenzial natürlich auch auf so einer übergeordneten Ebene, wenn es dann eben um Public Health geht oder um politische Entscheidungen, das haben wir eben schon angesprochen, haben wir alle das Zeug dazu, ich sag mal, den Blick auf Themen zu lenken, die uns wichtig sind und damit auch Rahmenbedingungen oder, wie ich es vorhin gesagt habe, Räume zu öffnen mit den gestalterischen Werkzeugen, die wir haben. Da hat mich zum Beispiel sehr inspiriert ein Ansatz aus Wuppertal, der Public Interest Design heißt. Das ist ein Studiengang, aber auch eine Publikationsreihe und das erste Buch, wo so ein bisschen geschaut wurde, was sind eigentlich die Beiträge, die wir als GestalterInnen zum öffentlichen Interesse beitragen können, fand ich total interessant und hat mich sehr geprägt. Das kann ich sehr empfehlen.
Ja, können wir auch nochmal einen Link in die Shownotes setzen.
Und dann zu deiner zweiten Frage zur akademischen Bildung und zum öffentlichen Diskurs. Ich sehe, dass es total schwierig ist, wirklich ehrlich inter- und transdisziplinär zu arbeiten. Wir sagen das oft gerne, es ist auch oft ein schmückendes Wort in Projekten, aber wirklich disziplinäre Grenzen zu überwinden, ist total anstrengend. Das habe ich eben auch in diesen Projekten gemerkt. Allein schon, weil die Währung, in der Erfolg gemessen wird oder die Anerkennung vergeben wird, in den verschiedenen Disziplinen so unterschiedlich sind und auch unterschiedlich tradiert sind. Und das ist total okay und man kann verstehen, woher das kommt. Aber wenn man sich dann wirklich gemeinsam auf einer neuen Ebene treffen will, muss man irgendwie schauen, wie kommt man aus diesem Silo-Denken heraus. Und das ist auch etwas, was ich gemerkt habe, auch innerhalb der Universität. Also bei diesem Projekt Ästhetik der heilsamen Orte war eigentlich die Idee, dass alle aus den verschiedensten Fakultäten der Uni teilnehmen können. Und es war total schwierig, weil die verschiedenen Lehrpläne und Curricula und Prüfungsordnungen einfach nicht übereinzubringen sind. Das heißt, auch innerhalb von Hochschulen müssen wir schauen, wie kommen wir da eigentlich raus, dass alle immer nur ihr eigenes Süppchen kochen und dass wir uns wirklich anfangen, zwischen den Disziplinen und dann im zweiten Schritt auch gesellschaftlich sozusagen wieder anfangen auszutauschen.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt, ne, wenn wir jetzt über Interdisziplinarität sprechen. Und da gibt es, natürlich gibt es ja auch wieder unglaublich viele verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt vor kurzem, gab es dazu ja auch so eine Basic-Podcast-Folge, in der ich das versuche nochmal zu differenzieren, wie die OECD das zum Beispiel mit Verweis auf unterschiedliche Studien operationalisiert. Aber Interdisziplinarität, so wie es ja eigentlich häufig verstanden wird, also das Zusammenspiel, das Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Disziplinen bedeutet ja, dass es zu einer Wissensintegration kommt. Ne? Also es gibt ja auch tolle methodische Ansätze, wie Richtig. Jetzt in Cross-Disciplinary Team Sciences Ansatz und so, dass da wirklich eine Disziplin ein Stück weit versteht, wie die andere arbeitet und denkt und die wiederum, wie diese Disziplin arbeitet und denkt. Und so eine Art gemeinsame Sprache entsteht. Und das ist gar nicht trivial, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, sondern wenn du jetzt mit Biomedizinern arbeitest, dann musst du ein Stück weit, ne, du musst nicht zum Mediziner werden, aber du musst verstehen, nach welchen Prinzipien die arbeiten, was für die wichtig ist, wie sie denken, in welchen Methoden sie arbeiten und warum sie das tun. Und genauso müssten die Biomediziner oder wer auch immer, mit wem du da arbeitest, verstehen, wie Gestaltung tickt und warum jetzt das und das für dich so wichtig ist. Und ein Stück weit diesen Gedankengang folgend. Und häufig ist es tatsächlich so, dass auch Projekte, die sich interdisziplinär beschreiben, also als interdisziplinäre Projekte bezeichnen, eigentlich gar nicht wirklich interdisziplinär sind, sondern, wenn man es wirklich also streng nimmt, multidisziplinär sind. Das heißt, verschiedene Disziplinen arbeiten gleichzeitig, ja, gemeinsam in einem Projekt, richtig, auf das gleiche Themenfeld, aber es kommt nicht zu dieser Wissensintegration, es kommt nicht zu diesem Austausch, zu dieser Kommunikation, sondern sie arbeiten eben jeder, ich würde mal sagen, in seinem Silo auf einem gemeinsamen Projekt. Jeder bringt seinen Beitrag ein. Am Ende entsteht was, an dem alle mitgewirkt haben. Aber es gab nicht dieses Interdisziplinäre, dieses zwischen den Disziplinen, sondern sie haben ein Stück weit parallel miteinander gearbeitet. Und ich finde, es ist auch wichtig, diese trennscharfe Unterscheidung zu treffen, um auch die Qualität und auch sozusagen die Potenziale von Interdisziplinarität auch ein Stück weit zu verstehen und auch zu erschließen. Ne?
Ja, du musst auch was hergeben. Du musst ein Opfer bringen sozusagen. Du musst deine altgelernten Reputationsmechanismen ein Stück weit aufgeben und du musst auch Interesse zeigen, also genau, einerseits das Interesse, etwas Neues zu lernen, aber auch zu vermitteln, die anderen auch teilhaben zu lassen an dem, was du mitbringst. Und ich habe dann zum Beispiel, ich habe dann einen Workshop gemacht, ja, ich habe dann mit meinen KollegInnen einen Ästhetik der heilsamen Orte Workshop gemacht und da haben wir uns mal angeschaut, in welcher Arbeitsumgebung wir uns eigentlich befinden. Das heißt aber, du musst da wirklich auch Zeit aufbringen und das ist etwas, ja, ein knappes Gut und das muss dir wichtig sein.
Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, diese Wertschätzung für Interdisziplinarität und das Anerkennen des möglichen Mehrwerts. Ne? Und ich glaube, das versteht man auch vor allem dann, wenn man es mal erlebt hat in einem Projekt. nicht ironischerweise, aber irgendwie zufälligerweise, sind ja viele Fortschritte, methodologische Fortschritte auf dem Gebiet der interdisziplinären Zusammenarbeit, jetzt gerade im Hinblick auf Team Science und so, aus der Medizin heraus entstanden. Ne? Wir können, klar, wenn man jetzt mal ins Detail geht, es gibt kleine und große Interdisziplinarität. Wenn wir jetzt, wenn Techniker mit Soziologen oder so zusammenarbeiten, dann haben wir eine größere Interdisziplinarität. Aber auch innerhalb der medizinischen Fakultät, wenn man so will, ist es ja immer wieder und zunehmend notwendig, dass Teilgebiete miteinander arbeiten müssen, um einen medizinischen Fall zu bearbeiten oder um Abläufe im Körper, Verständnis von Krankheit zu stärken. Ne? Und da zeigt sich ja gerade, ne, dass das da unglaublich viel Potenzial drin liegt und nur in dieser Aufhebung dieser strengen Fachgrenzen, ne, zwischen, was weiß ich, Anästhesie, innerer Medizin und Ernährungswissenschaften und you name it, ne? Das sind ja alles gut begründete Teildisziplinen, um da eine hohe Spezialisierung, damit auch eine hohe spezifische Kompetenz zu erarbeiten. Aber wenn wir dann wieder zurückgehen in das unmittelbare reale Geschehen am Fall, ist es häufig so, dass erst in der Interdisziplinarität im Zusammenspiel, gibt es ja auch viele medizinische Fälle, in denen das wirklich auch leitlinientechnisch vorgeschrieben ist, dass hier unterschiedliche Fachdisziplinen zusammenarbeiten müssen, um Entscheidungen zu treffen, dann merkt man in diesem Austausch, dass dann wirklich eine fundierte und auch in den meisten Fällen ja eine effektivere Entscheidung oder ja, ein therapeutisches Verfahren oder so umgesetzt wird.
Ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie wir mit komplexen Problemen umgehen müssen in der heutigen Gesellschaft. Wenn du sagst, dass bei einer Erkrankung, die ja den ganzen Körper betrifft und auch darüber hinaus, Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln, ärztlichen Disziplinen draufschauen müssen, genauso findet das auch auf gesellschaftlicher Ebene statt. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel oder auch der Grund, warum wir Interdisziplinarität und Transdisziplinarität brauchen, weil wir nur so wirklich komplexe Fragestellungen auch angehen können.
Ja, und ohne das Fass jetzt auch nochmal aufmachen zu wollen, ist hier das Thema der Transdisziplinarität natürlich super spannend. Und ich hatte schon vorhin darauf verwiesen, da gab es jetzt vor kurzem eben auch hier im Podcast eine Basics-Folge zu diesen Begrifflichkeiten Inter-, Trans-, Multidisziplinarität. Aber in aller sozusagen Kürze und damit verbundener Oberflächlichkeit vielleicht nochmal den Hinweis, dass ja Transdisziplinarität, also dieses Verständnis, dass wir komplexe gesellschaftliche Herausforderungen im Grunde nie aus einzelnen Disziplinen oder aus einem akademischen Kontext heraus lösen können, sondern das eigentlich immer im realweltlichen Setting verortet ist. Und da bedeutet, je nachdem, welche Definition wir hier nehmen, aber es gibt ja wirklich sehr spannende Literatur zu, gerade im Kontext von nachhaltiger Entwicklung, die ja oft als so eine Art Ursprung der Transdisziplinarität verstanden wird, dass es eben auch im medizinischen Kontext, auch bei gesundheitlichen Fragestellungen, darum geht, dass wir haben akademische Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse und unterschiedliche akademische Disziplinen, die hier zusammenarbeiten können. Ja, das wäre Interdisziplinarität. Aber dann haben wir auch noch in der Praxis Erfahrung. Wir haben zivilgesellschaftliche Akteure, die mit eingebunden werden können. Wir haben wirtschaftliche Akteure, die eine große Rolle dabei haben, inwiefern Dinge in der Praxis umgesetzt werden, inwiefern hieraus auch Geschäftsmodelle entstehen, die ja letzten Endes dazu beitragen können, dass Dinge auch in die Breite gehen, dass sie über Dauer auch wirtschaftlich attraktiv sind, damit auch nutzbar sind. Wir haben natürlich auch immer einen politischen Rahmen, der Dinge ermöglicht, der Dinge fördert oder verhindert, der eine Sicherheit bietet, der Transparenz schafft im idealen Fall und viele, viele andere Akteure. Und transdisziplinäre Arbeitsweise kann eben bedeuten, dass wir diese verschiedenen Akteure und vor allem auch Perspektiven und Wissenstypen, dass wir die gemeinsam nutzen und in einem wirklich orchestrierten, koordinierten Prozess eben einbinden, um dann komplexe man nennt es ja auch Wicked Problems, zu adressieren und Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, da, gerade im Kontext von komplexen Gesundheitssystemen und den wirklich drängenden Herausforderungen unserer Zeit, die ja auch im Gesundheitssektor eben offensichtlich sind, da ist oft auch eine transdisziplinäre Arbeitsweise, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und ich finde, mit der Herangehensweise, die du jetzt dargestellt hast, also auch methodisch mit diesem wirklich auch kreativen Einsatz von Sachen wie jetzt in der Traumreise und so, um auch Komplexität zu vermitteln, handhabbar zu machen, zeigst du eigentlich auch sehr schön, wie man eben diese Brücken bilden kann zwischen Disziplinen, aber auch über Disziplinen hinaus.
Absolut. Und wie gesagt, als GestalterInnen haben wir die besten Herausforderungen, uns dem zu widmen. Und das zeigt ja auch dieser Podcast ganz gut.
Ja, danke schön. Jetzt quasi kurz vor Schluss nochmal einen schönen Werbebeitrag für den Podcast. Ich will nochmal so, vielleicht nochmal so einen Ausblick wagen oder den Blick nach vorne richten. Du hast jetzt schon viele auch praktische Erfahrungen gesammelt im Bereich der Gesundheitsförderung, im Bereich von oder mit dem Projekt Heilsame Orte und das Projekt zur Wundversorgung. Wenn wir uns jetzt das Gesundheitssystem nochmal anschauen und du mit deiner Erfahrung aus den Projekten da drauf schaust, wo würdest du sagen, was sind so die drängendsten Themen, die größten Herausforderungen im Gesundheitssystem, denen wir uns widmen sollten, die jetzt quasi so in deinen Augen am relevantesten sind?
Ich glaube, eines der größten Themen für das Gesundheitssystem ist der Blick weg von ich heile eine Krankheit, ich repariere einen kaputten Körper oder einen kaputten Geist hinzu, ich erhalte Gesundheit. Also eigentlich die Implementierung von diesem salutogenetischen Modell, dass wir uns mehr auf Prävention, auf den Erhalt von Wohlbefinden und so weiter verlassen, fokussieren. Das ist die größte Aufgabe, die das Gesundheitssystem gerade zu bewältigen hat. Ich sehe, da gibt es ganz, ganz viele Fehlanreize immer noch. Und ich glaube, dass wir da aus gestalterischer Sicht einen ganz großen Beitrag leisten können, um diesen Shift, diesen Blickwechsel, Perspektivwechsel zu ermöglichen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Entwicklungen, Projekte, gerade im Bereich Public Health. Ne, habe ich so den Eindruck, dass sich da jetzt auch das Bewusstsein verändert, zum Glück jetzt auch im deutschsprachigen Raum, wo Maßnahmen eben gestaltet werden, die vor allem Gesundheitsförderung vorantreiben und auch Wissen zu Gesundheit, zu gesundheitsrelevanten Themen im Sinne von Health Literacy, wozu ja auch im Endeffekt dein Projekt jetzt gerade in der im Wundthema beiträgt, ne? Dass Leute einfach mehr wissen und damit auch ihr Gesundheitsverhalten ändern können.
Richtig, und das ist, und da spannen wir den Bogen wieder zum Anfang, eine Vermittlungsaufgabe. Also da finde ich, da kommt Gestaltung und Vermittlung zusammen, weil da geht es darum, dass Informationen gesendet werden, dass wir schauen, wie kommt ein Wissen von A nach B, aber auch natürlich, wie kommen Akteure in den Diskurs, die vielleicht bisher noch gar nicht drin sind.
Ja, prima. Da haben wir sogar noch eine runde Folge erreicht.
Das war doch unser Ziel.
Ja, genau. Trotz der Vielfalt dieser ganzen Themen, die wir heute angesprochen haben, da so ein bisschen einen Kreis zu schließen. Ja, ja, ich meine, ich glaube, wir könnten den ganzen Tag heute noch füllen mit weiteren Themen und Ideen. Allein in deiner letzten Aussage, da stecken, glaube ich, schon 5 oder mehr Buzzwords drin, die uns jetzt wieder weiterführen könnten. Aber ich habe mal irgendwo gehört, dass es sozusagen eine maximale Aufnahmespanne von 90 Minuten gibt, in der wir quasi in der Lage sind, so einem Gedankengang zu folgen. Und dann langt es erstmal. Und ich glaube, die haben wir jetzt beinahe erreicht. Also wollen wir es nicht überstrapazieren, aber ja.
Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Genau. In diesem Sinne kommen wir langsam zum Ende, aber ich will dich nicht entlassen ohne die obligatorische Frage, wenn jetzt Teilnehmende nur aus diesem Podcast nur eine einzige Sache für sich mitnehmen können, nur eine Sache behalten würden. Was wäre für dich das Wichtigste, was sie mitnehmen sollten?
Ich glaube, das Wichtigste ist, den Mut zu haben, sich einzumischen. Denn das ist was sich bei mir total ausgezahlt hat, wo ich durchaus auch Sorge hatte, ob das wirklich gut ist. Aber es hat sich gezeigt, es hilft total, auch als Designerin eine biomedizinische, sozialwissenschaftliche Forschungsgruppe reinzugehen.
Ich glaube, das ist ein ganz toller Appell zum Schluss, sich nochmal einzumischen. Ja, das, ich glaube, da steckt ganz viel drin in unserer Arbeit, in der Idee von Gestaltung überhaupt. Ne? Ottl Eicher hat ja mal das Buch verfasst, hinter dem ja auch eine ganze Philosophie steckt mit dem Titel Die Welt als Entwurf. Und dahinter steckt ja eben auch der Gedanke, dass wir uns einmischen können und Gestaltende sind, ne? Dinge verändern. Und von daher, ja, will ich da eigentlich nur beipflichten. Und ja, in diesem Sinne eigentlich, Gabriel, vielen Dank für diese wirklich super spannende Unterhaltung. Ich durfte wieder ganz viel lernen und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben.
Absolut. Ich danke dir.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de/newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.